Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Fragen der inneren Sicherheit, eine steigende Kriminalität, ob nun vom linken, vom rechten Sektor, vom migrantischen Sektor. Die Polizei hat an allen Ecken und Enden zu tun und darüber sprechen wir heute mit einem Stellvertreter der Polizei, mit Manuel Ostermann. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Wir sprechen heute mit Manuel Ostermann. Herzlich willkommen bei uns, Herr Ostermann.
Hallo, viele Grüße.
Herr Ostermann, bevor wir gleich mal starten, möchte ich Sie ganz kurz noch meinen Zuschauern vorstellen. Vielen Zuschauern dürfte Ihr Gesicht eigentlich trotzdem bekannt vorkommen, denn Sie sind des Öfteren im Fernsehen zu sehen, wo Sie immer wieder auf die Probleme der inneren Sicherheit und der Polizeiarbeit zu sprechen kommen. Sie waren schon mehrfach bei Welt im Interview, bei Servus TV, Bild TV, ARD, ZDF und auch bei Phoenix. Zu Ihrer Person, Sie sind der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft mit der Abkürzung DPOLG und eine wichtige Stimme im sicherheitspolitischen Diskurs. Ihre polizeiliche Karriere begann Sie im Dienst der Bundespolizei und seit Jahren engagieren Sie sich auch gewerkschaftlich. Ihr Steckenpferd ist demnach alles, was mit den Themen der Polizei und der Sicherheit in unserem Land zu tun hat. Und genau in dieses Thema wollen wir jetzt mal reingehen. Ich werde mal ganz provokant fragen und auch wirklich als Zivilist und Bürger dieses Landes. Ich sehe mich jetzt hier nicht als Moderator. Ich möchte wirklich mal die Fragen stellen, die wahrscheinlich auch die meisten Menschen unter den Nägeln brennen, die sich fragen, was zum Teufel ist hier eigentlich los in diesem Land. Fangen wir gleich mal als erstes an. Wie steht es um die innere Sicherheit in Deutschland, Herr Ostermann?
Ja, wenn wir auf die innere Sicherheit unserer Bundesrepublik Deutschland blicken, dann müssen wir auf jeden Fall Sorgenfalten im Gesicht haben. Denn Fakt ist, dass sich das Sicherheitsempfinden der Menschen in Deutschland drastisch geändert hat und das aus guten Gründen. Wir sehen das ja anhand der Kriminalstatistik, insbesondere im Bereich Gewaltkriminalität und Kriminalität gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gehen die Zahlen durch die Decke im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Politik hat es bis heute nicht geschafft, auf dringendste Fragen auch tatsächlich zielführende Lösungen zu definieren. Die Sicherheitsbehörden sind da relativ alleine. Und also muss ich zu der Erkenntnis kommen, zu dem Fakt kommen, dass wenn ein Mensch sagt, Deutschland ist nicht mehr sicher, dann hat dieser Mensch schlicht und ergreifend recht. Das ist Realität und dieser Realität müssen wir uns endlich mal stellen.
Erfrischend, dass Sie das genauso ansprechen, wie es wahrscheinlich die meisten Menschen in diesem Land empfinden. Eine weitere Frage, die ich habe, die uns ja von der Politik an sich schon immer vorbeantwortet wird. Es gibt da nur eine Richtung. Ich stelle sie jetzt mal ganz frei. Von wem geht statistisch gesehen die größte Gefahr in Deutschland aus? Nummer eins, vom linken und linksextremen Umfeld? Vom rechten und rechtsextremen Umfeld? Vom islamistischen oder migrantischen Umfeld? Und wenn wir nach der Statistik noch eine Frage dann abklären können, was beklagen denn Ihre Kollegen, die ja direkt, sage ich jetzt mal, den Konflikt auf der Straße ausfechten, was sagen die denn dann dazu?
Also Fakt ist, dass Politik relativ selbstbewusst darin ist, ein extremistisches Themenfeld zu bedienen und das ist der Rechtsextremismus. Und ich sage immer, und das aus voller Überzeugung, auch mit Blick auf die Realität, Extremismus bekämpft man allumfassend oder man bekämpft ihn gar nicht. Soll also heißen, wir müssen uns gar nicht die Frage stellen, wo die größere Gefahr liegt, sondern wir müssen uns die Frage stellen, warum wir Extremismus nicht allumfassend bekämpfen. Fakt ist eins, dass wir im Bereich des Islamismus eine akute terroristische Bedrohungslage in der Bundesrepublik Deutschland haben, die wahrscheinlich so massiv ist wie niemals zuvor. Und auch die linksextremistische Szene, das haben wir jetzt an den widerwärtigen Bildern in Berlin gesehen, gestern und vorgestern, sucht den Schulterschluss mit Islamisten, wenn es um ihre radikale ideologische Überzeugung geht. Und vor allem, und das eint alle, das Hassobjekt, die Polizei als Exekutive, als ausführende Gewalt des Staates. Und auch der Rechtsextremismus hat natürlich eine gewisse Prominenz und wird auch immer radikaler. Wobei man auch beim Rechtsextremismus aufpassen muss, viele Menschen wissen das gar nicht. Mit die größte rechtsextremistische Szene in der Bundesrepublik Deutschland sind zum Beispiel die Grauen Wölfe. Will damit sagen, dass wir dieses ganze Themenfeld Extremismus global anfassen müssen. Wenn wir uns nur auf eine extremistische Komponente konzentrieren, stärken wir andere extremistische Bereiche, radikalisieren weiter Teile unserer Gesellschaft. Und am Ende des Tages haben wir nichts geschafft, vor allem nicht Extremismus bekämpft und haben das ganze Gegenteil erreicht. Also können wir mal unterm Strich festhalten, dass die Extremismusprävention und die Extremismusbekämpfung in Gänze in der Bundesrepublik Deutschland aktuell eine Katastrophe ist, die allerdings politisch gesteuert ist. Und die Kolleginnen und Kollegen sind natürlich verzweifelt, logischerweise, weil wir haben ja jeden Tag mit dem Klientel zu tun. Im Bereich der organisierten Kriminalität, im Bereich des Islamismus, im Bereich des Linksextremismus, im Bereich des Rechtsextremismus. Und die einzige Antwort, die die Politik darauf hat, ist, mit Blick auf und in die Sicherheitsbehörden rein, irgendwelche aberwitzigen und völlig absurden, sachgrundlosen Statistiken quasi aufzudrücken, irgendwelche Wissenschaftler zu befragen, ob es vielleicht nicht strukturelle Formen von Rassismus gibt, ob die Polizei nicht Racial Profiling betreibt. Also eine völlig schräge Debatte, die im Übrigen auch jeder Faktenlage entbehrt. Und auch da möchte ich gleich mal ein Themenfeld abräumen. Wir haben als deutsche Polizeigewerkschaft gesagt, wir sperren uns gar nicht gegen Neutralität. Es ist wichtig, dass die Menschen wissen, was in den Polizeibehörden passiert. Aber ich will auch nicht, dass ein Extremist meine Kinder unterrichtet. Also wenn, sollten wir den öffentlichen Dienst in der Gesamtheit betrachten. Merkwürdigerweise will man das offensichtlich nicht. Zeigt also auch hier, dass es ein Stück weit Ideologie ist, die da eine große Rolle mitspielt. Und der Unmut in den Sicherheitsbehörden ist natürlich dementsprechend auch groß, weil die Kolleginnen und Kollegen haben Eid auf unsere Verfassung geschworen und die wollen Kriminalität bekämpfen. Und dafür braucht es kluge Gesetze und politischen Rückhalt.
Ja, man hat den Eindruck, als kämen die extremistischen Ideologien gar nicht so sehr aus dem Umfeld, das wir gerade besprochen haben, sondern teilweise aus dem systemisch, aus dem Staat selbst in der Verhinderung. Sie sagen ja selbst, Ihre Kollegen wollen diese Verbrechen aufklären, sie wollen für Schutz sorgen, aber es werden ihnen Steine in den Weg gelegt. In diesem Themenbereich bleibend, wie groß ist die Lücke zwischen dem Bedarf an weiterer Ausstattung sowie Personal der Polizei und dem tatsächlichen Ist-Zustand? Und warum ist es so schwer, diese Lücke zu schließen, da es ja an allen und Ecken und Enden fehlt, wie wir an sich ja immer wieder aus den Medien hören?
Also wenn ich das mal global betrachten darf, müssen wir festhalten, die Politik hat jahrzehntelang den schwachen Staat ausgerufen. Was meine ich damit? Das schlicht und ergreifende Kaputtsparen der öffentlichen Infrastruktur. Und das haben wir auch bei den Sicherheitsbehörden gemerkt. Man hat immer mehr Personal gestrichen. Und übrigens, das ist total wichtig, nicht nur bei den Polizeivollzugsbeamten, sondern auch bei den Verwaltungsbeamten und der Administration im Bereich der Tarifbeschäftigten. Das ist ein riesengroßes und wichtiges Fundament im Polizeiapparat, dass wir diese Menschen auch für die Polizei begeistern können. Das wurde alles wegrationalisiert. Jetzt stehen wir natürlich vor einer Kehrtwende. Politik hat erkannt, wir brauchen mehr Polizisten auf der Straße. Damit ist es aber nicht getan. Erstmal muss man die finden. Wir haben einen demografischen Wandel. Wir haben eine Wirtschaft, die natürlich als Konkurrent entgegenwirkt. Und wir haben insgesamt 16 Landespolizeien und die Bundespolizei, die als Konkurrenten gegeneinander antreten, im Markt um die besten Köpfe. Das muss man einfach mal so faktisch festhalten. Und dann geht es auch darum, dass wir mit Blick auf die Ausbildungskapazitäten oftmals gar nicht das einstellen können, was dann am Ende des Tages wieder in den Ruhestand geht. Das ist ein langer Prozess, der allerdings jetzt angegangen wird. Materiell sieht das ganz anders aus. Und jetzt lassen Sie mich mal ein ganz pragmatisches Beispiel geben, damit die Menschen auch mal so eine Größenordnung wissen. Die größte Sicherheitsbehörde Deutschlands ist die Bundespolizei. Und diese Bundespolizei braucht im Bereich des Sachhaushaltes, also im Bereich der laufenden Kosten und der Investitionen, um seriös arbeitsfähig zu sein, für 2024 noch 500 Millionen Euro. Diese Bundesregierung hat denen keinen einzigen Cent gegeben. Und wir bräuchten knapp 1 Milliarde zusätzlich in diesem Haushaltstitel. Bitte. Für 2025 und wir haben nur knapp über 300 Millionen bekommen. Will damit sagen, hier sieht man ganz deutlich, dass die haushalterische Konzentration auf den Sicherheitsbehörden nicht gegeben ist. Und das, muss man ganz drastisch so sagen, mal mit Blick auf die Bundespolizei, bedeutet ganz massive Einschritte in dem Sicherheitsapparat der größten Sicherheitsbehörde der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, das unterstreicht sehr deutlich, wo Politik ihre Priorität legt. Und das ist ganz sicher nicht bei der inneren Sicherheit, weil sonst wären die Finanzierungsrahmen ganz andere.
Ich meine, Herr Ostermann, ich denke, ich wollte vorher erwähnen, damals in den USA, kurz vor dem damaligen Wahlkampf, nicht dem jetzigen, als es diese riesigen Ausschreitungen gab und dann diese Rufe laut wurden, vor allem auch aus dem linksextremistischen Lager, aus der Black Lives Matters Bewegung, Defund the Police. Das gab es ja dann ganz kurzfristig sogar, da hat man ja die Bilder gesehen, wo Mitglieder der Antifa mit Sturmgewehren teilweise in Austin, Texas beispielsweise und in anderen Städten so für 2-3 Tage patrouilliert haben, bevor dann quasi der Staat wieder übernommen hat. Man hat ja da den Eindruck, als ist das quasi das deutsche Defund the Police, nur dass das nicht von, keine Ahnung, linksextremistischen Gruppen ausgeht, sondern von der Politik selbst. Also wir haben ein massives Problem mit der inneren Sicherheit. Das wissen wir. Wir haben einen Kriminalitätszuwachs, der ist astronomisch. Und gleichzeitig sagt die Polizei, okay, wir brauchen jetzt mehr Mittel, um uns dem zu Wehr zu setzen. Und der Staat sagt, nee, die Mittel kriegt er nicht. Wie kann sowas zustande kommen?
Genau das ist der Punkt. Ich glaube, das ist auch wichtig, das nochmal auszustellen. Es geht hier nicht darum, dass die Polizei irgendwas Besonderes möchte oder irgendwas aus der Reihe, sondern das, was an Anforderungen finanzieller Seite ergeht, ist schlicht und ergreifend das Mindestmaß, um überhaupt vernünftig arbeitsfähig zu sein. Und warum die Politik ihre Schwerpunkte dahingehend nicht erkennt, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Fakt ist eins, und das haben wir zum Beispiel auch der Bundesinnenministerin und dem Bundesfinanzminister und auch dem Bundeskanzler sehr deutlich gemacht, dass wenn man an einem falschen Ende spart, also an der inneren Sicherheit, man muss dementsprechend also auch in die Polizei, in die Justiz investieren, kostet das am Ende des Tages Freiheit. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir in vielen Bereichen unseres Krisenmanagement, und darin befinden wir uns gerade mit Blick auf die innere Sicherheit, viel weiter wären, viel effizienter und effektiver wären, wenn wir es auch vernünftig haushalterisch finanziert bekommen. Aber die Politik sperrt sich schlicht und ergreifend. Und mich würde tatsächlich mal interessieren, was die treibt. Ja, okay, mit Geld muss man vernünftig haushalten, aber eine vernünftige Unterlegung der Finanzressourcen muss bei den Sicherheitsbehörden Voraussetzung sein. Und jedem Menschen muss klar sein, innere Sicherheit bringt wenig Geld, es kostet Geld, aber es ist das wohl effizienteste Finanzinvestment quasi für die Bundesrepublik Deutschland, was man haben kann.
Ganz klar, also das ist ja so eine logische Sache, das müsste eigentlich ein 5-Jähriger verstehen, vor allem wenn ich als Staat dafür Sorge trage, dass diese innere Sicherheit überhaupt erst in so einem desolaten Zustand geworden ist, dann müsste ich, wenn ich daran interessiert wäre, dass dieses Land nicht unter der Kriminalität kollabiert, daran interessiert sein, dass wir die beste, die stärkste, die am besten ausgerüstete Polizei überhaupt haben. Denn die Situation ist ja jetzt wie folgt. Wir haben ja jetzt Beamte, die unter Maximalauslastung stehen. Ich kann mir vorstellen, dass die Krankenstände dadurch natürlich auch hochgehen. Das ist ja was anderes, als wenn man, wie ich jetzt hier im Büro sitzt und seine Geschichten erzählt, als wenn man auf der Straße steht und sich anpöbeln lässt und theoretisch jeden Tag Gefahr läuft, ein Messer in den Bauch zu bekommen oder sonstige schwere Kriminalität an seinem eigenen Körper zu erfahren, also schwerste Angriffe. Wie wirkt sich das denn auf die Moral der Polizei aus?
Das ist genau der springende Punkt. Also die Kolleginnen und Kollegen laufen wirklich auf letzter Rille. Ich bin so dankbar, tatsächlich, das sage ich wirklich aus tiefster Überzeugung, so dankbar, dass unsere Polizeibeamten so eine hohe Leistungsbereitschaft und vor allem, und ich glaube, das ist noch viel wichtiger, eine so hohe Leidensfähigkeit mitbringen, weil ansonsten kann man diesen Job gar nicht mehr vernünftig ausüben. Das muss man mal ganz deutlich sagen. In Berlin ist es ein gutes Beispiel. Mit Pyrotechnik beworfen, mit Brandmitteln beschmissen, angespuckt, getreten, jeden Tag dasselbe Bild, Woche für Woche Großversammlungen, die im Gewalt ausarten und trotzdem stehen die Einsatzkräfte parat und garantieren verfassungsrechtliche Grundsätze. Und das ist großartig. Aber Politik muss halt verstehen, dass Polizei irgendwann auch mal sagen muss, nach Fest kommt ab. Das ist völlig legitim, das ist menschlich. Und unsere Aufgabe ist es, genau darauf mal aufmerksam zu machen. Hinter jeder Uniform steckt im Übrigen ja ein Mensch. Das vergessen vielleicht der ein oder andere. Und die müssen vernünftig behandelt werden. Und das kann ich Ihnen versprechen. Die Einsatzkräfte erwarten gar nicht viel. Aber man muss gepflegt und vernünftig mit denen umgehen. Und das fängt damit an, dass die Arbeitsinfrastruktur solide ist, zielführend ist und im Zeitalter 2024 auch angekommen ist. Und da sind wir vielerorts echt noch meilenweit von entfernt. Und die Politik hat es ganz offenbar vielerorts noch nicht begriffen. Die Bundesregierung hat es definitiv nicht begriffen, das kann ich versprechen.
Das ist ja einfach nur, man kann nur mit dem Kopf schütteln, was da los ist. Herr Ostermann, wenn man in den Nachrichten, das wird sicher vielen Leuten auch auffallen, schreibt das gerne auch mal in die Kommentare rein, wie ihr das so seht. Wenn man in den Nachrichten immer wieder von Straftätern hört, da ist wieder ein schweres Verbrechen begangen worden, dann heißt es immer wieder, der bereits polizeibekannte Täter. Das hört man eigentlich so ziemlich jedes Mal, wenn Gruppenvergewaltigungen abgestochen, terroristischer Anschlag, der bereits polizeibekannte Täter, vielfach vorbestrafte Täter. Wie ist das überhaupt möglich in unserem Land, dass es Wiederholungs- oder Intensivtäter immer wieder schaffen, auf freien Fuß zu kommen, um dann quasi, ja, wie soll ich sagen, die sind ja nur, wie sie sind. Es gibt einfach Menschen, die dürften nicht frei durch unser Land laufen. Also das ist meine Einstellung. Es gibt Menschen einfach, die sind nicht kompatibel mit der Gesellschaft, wie wir sie haben wollen, einer sicheren Gesellschaft, in der man harmonisch und respektvoll miteinander umgeht. Wie kann das sein, dass diese Leute immer wieder auf die Straße kommen, die Polizei immer wieder Probleme hat, diese Leute in Gewahrsam zu nehmen?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Grundsätzlich ist es ja kein Geheimnis. In Deutschland gilt der Rechtsstaat. Und wenn es zu einer Haft kommen sollte, muss es natürlich unter Richtervorbehalt passieren. Da spielen mehrere Faktoren dann eine Rolle. Besteht Fluchtgefahr, ja oder nein? Fakt ist, am Ende entscheidet ein Richter darüber, ob eine Person inhaftiert wird oder nicht, sowohl als auch, sowohl im Polizeigewahrsam, wenn es um den Bereich der Untersuchungshaft geht, oder später, wenn es um eine rechtsstaatliche und rechtskräftige Verurteilung geht. Aber wir müssen, glaube ich, andere Themenfelder mal im Blick nehmen. Wenn wir gerade im Bereich der Messerdelikte gucken, wir haben über 37 am Tag, im Bereich der Gruppenvergewaltigungen auch mehrere am Tag, dann müssen wir uns die Täterprofile angucken und wir stellen fest, und das gehört zur Wahrheit dazu, die Masse der Straftatverdächtigen haben keinen deutschen Pass und davon die Masse kommt aus den Asylherkunftsländern. Und dann müssen wir uns ganz deutlich mal die Frage stellen und auch wirklich mal mit Blick auf die Realität, warum sind diese Personen noch hier? Warum konnten die Personen überhaupt nach hierhin kommen? Und wie können wir die Personen wieder außer Landes bringen? Und da gibt es klare Maßnahmen, da haben wir auch klare Antworten drauf. Und hier sind wir wieder in dem Bereich ideologisch geprägter Politik. Wenn wir, und das ist ein Schutzversprechen des Staates gegenüber seinen Menschen, das hat Verfassungsrang, das nicht umsetzen und ein kollektiver Freiheitsverlust Gegenstand deutscher Realität ist, dann haben wir hier echt eine Schieflage. Und das Problem ist nicht die Justiz und das Problem ist auch nicht die Behörde, sondern das Problem ist die Politik, die Justiz und die Polizei mit klugen Gesetzen dazu veranlassen muss, dann auch Maßnahmen umzusetzen. Und da sperren sie sich. Nehmen Sie mal die ganze Debatte um Abschiebungen nach Afghanistan, nach Syrien und Grenzkontrollen. Das ist ja völlig absurd. Ich habe da wirklich kein Verständnis mehr für, wie man so realitätsfern durch die Gegend laufen kann. Und vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu. Ich habe da auch ganz klare Maßnahmen, wie wir dieses Problem eindämmen können. Und dann hätten wir schon über 50% der Straftatverdächtigen weniger. Und ich glaube, das wäre fürs Sicherheitsempfinden der Menschen genau die richtige Antwort.
Wenn das denn so gewollt ist. Wir veröffentlichen dieses Video ja auch auf YouTube und gerade auf YouTube sieht man viele Videos und man sieht auch die Kommentare der Leute, das Unverständnis. Die sehen beispielsweise die deutsche Polizei, die wird umzingelt von 7, 8, 9, 10 Männern. Die bepöbeln die Polizisten sind defensiv in ihrer Haltung, die versuchen quasi ein respektvolles Gespräch. Und jetzt nehme ich mal das Gegenbeispiel, der amerikanische Polizist. Da steht einer, der greift irgendwie komisch an seinen Körper, dann entleert er erstmal sein Magazin und danach fängt er an, ihm vielleicht eine Frage zu stellen. Der russische Polizist, die knüppeln alles weg, was geht. Und das ist jetzt gar nicht despektierlich, sondern da wird einfach durchgegriffen. Das ist ja ein so massivster Kontrast zu, ich sag's jetzt mal mit meinen einfachen Worten, man hat das Gefühl, diese deutschen Polizisten, das sind alles komplette Pussys, die haben Angst. Gar nicht, weil sie als Mensch Angst haben, sondern weil sie die Unterstützung hinter sich ihnen gar nicht fühlen. Also die polizeiliche Unterstützung, die wissen quasi, wenn die einen Fehler machen, wenn sie einen quasi zu hart angehen, einmal irgendwie falsch zuschlagen, da stehen 30 Leute mit ihren Handys da und dann heißt es gleich wieder, guck sie dir an, die Polizei wieder gewalttätig und rassistisch. Ist das der Grund, weil sie Angst haben oder warum ist die Polizei so defensiv im Gegensatz zu anderen Ländern?
Also der größte Schwerpunkt wird ganz sicher darin liegen, dass die Kolleginnen und Kollegen immer auch rein schon aus psychologischen Aspekten in bestimmte Konfrontationssituationen sehr unsicher reingehen. Warum? Weil jede Maßnahme wird videografiert, sie wird aus dem Kontext zusammengeschnitten und auf Social Media veröffentlicht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss ich wieder zur Politik kommen. Politik ist großartig da drin, anzuschuldigen, sich verbal aufzurüsten, empört zu sein, Einsatzkräfte zu diskreditieren und zu diffamieren in aller Öffentlichkeit. Die Unschuldsvermutung interessiert niemanden. Gegenstand der Realität interessiert niemanden. Hauptsache, ich komme in die Medien, Hauptsache, ich werde gehört und Hauptsache, ich bin maximal empört. Am Ende des Tages, und das ist so häufig so, gibt es ein dienstrechtliches oder strafrechtliches Verfahren, was das Ergebnis hat, dass keine disziplinarrechtlichen oder strafrechtlich relevanten Inhalte vorliegen und es wird nicht entlastet, nur belastet, und das macht was mit den Menschen, ganz klar. Dazu kommen immer radikalisierendere Gruppen, die Bewegungsprofile der Kolleginnen und Kollegen erstellen, die Gesichter veröffentlichen, die Namen veröffentlichen, die auf irgendwelchen radikalen Homepages wiederzufinden sind. Und das macht was mit einem. Dazu kommt wenig Trainingsintensität, weil man nur in den Einsätzen ist und Aus- und Fortbildung kostet Geld. Und das hatten wir ja schon, das haben wir nun mal einfach nicht. Und das ist, ich sag mal, in dem Gesamtvolumen ein sehr toxisches Verhältnis. Und mir tun die Einsatzkräfte dementsprechend dann auch einfach leid. Und wenn wir eine stringente, durchgreifende Polizei sehen wollen, dann fängt es damit an, dass wir aufhören, unsere rechtsstaatlich arbeitenden Einsatzkräfte permanent mit irgendwelchen Vorwürfen zu überziehen. Es geht nicht um Fehlerkultur, was hier passiert. Das ist eine reine Diffamierung und Diskreditierungskampagne sondergleichens. Und das macht halt was mit den Menschen. Und man muss auch mal ganz deutlich sagen, so Deeskalierungsmodelle sind immer vom Vorteil, aber wir brauchen ja auch kluge Führungs- und Einsatzmittel. Dieses Distanz-Elektro-Impulsgerät, Taser im Volksmund genannt, völlig absurd. Das ist so ein vernünftiges Führungs- und Einsatzmittel, deeskalierend, und im Zweifelfall schützt es halt Leben. Und auch da geht es um die Beschaffung. Wir haben kein Geld. Dann, wie stufen wir das ein? Als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, als Schusswaffe oder. Auch da sind wir total statisch unterwegs. Und wie gesagt, unterm Strich können wir festhalten, dieser psychologische Aspekt ist ein ganz wesentlicher. Und den hat auf der einen Seite eine Gesellschaft zu verschulden, die häufig anschuldigt, die sehr gut darin ist, Dinge aus dem Kontext zu ziehen. Und noch viel mehr Verantwortung hat natürlich die Politik, die völlig aufgeregt aus ihren Sesseln springt und irgendwelche Anschuldigungen und Vorwürfe der Öffentlichkeit preisgibt, die haltlos sind und am Ende des Tages auch echt pietätlos. Und da ist auch wieder unser Job, die Politik dann hier zu mahnen und zu sagen, Leute, so geht das nicht. Das hat auch nichts mit der Realität zu tun.
Vor allem, wenn man das auch mal versuchen würde, mit Logik zu ergründen, die Polizeibehörde ist ja eine eigene Behörde der Politik des gesamten politischen staatlichen Apparates. Also rein logisch sollte die Politik ja eigentlich daran interessiert sein, die eigene Behörde sich treu zu halten. Das geht mir ja schon komplett nicht in den Kopf. Also die diffamieren nicht nur ganze Teile der Bevölkerung, das machen sie ja sowieso die ganze Zeit, sondern sie diffamieren die eigene Behörde, die dafür zuständig ist, das Volk und am Ende des Tages damit auch die Bevölkerung, die Politik zu schützen. Ja, sie sind ja dafür da, die Bevölkerung und damit auch die Politiker zu schützen, und die wird gleichzeitig von den Leuten, die sie schützen sollen, diffamiert. Das ist also da fällt mir gar nichts mehr ein. Kommen wir mal zu einer anderen Frage. Sie hatten es ja vorher schon angesprochen, Thema Berlin, Hotspot, war es schon immer natürlich. Aber aktuell hat sich ja da noch was Drastischeres geändert. In Deutschland gilt ja eigentlich der Rechtsgrundsatz in dubio pro reo, also die Unschuldsvermutung. Demnach muss man auch einem Intensivtäter nachweisen, dass er sich schuldig gemacht hat. Bei der Berliner Polizei gilt es ja aber scheinbar so nicht mehr, denn die müssen ja nachweisen, aktuell jetzt, dass sie nicht aus rassistischen Motiven Personen mit einem afrikanischen Phänotypen kontrollieren, wenn diese in der Nähe des Görlitzer Parks, dem Drogen-Hotspot, dem bekanntesten auf jeden Fall in Deutschland, ein verdächtiges Verhalten zeigen. Da wuselt es ja quasi, wie Ameisen laufen da die Dealer rum. Es gab ja sogar eine Statue in Honor, also um den Dealer zu verehren. Da wurde eine Statue aufgestellt in diesem Park. Wie kommt man auf die, also da ist doch wieder die Frage, will man da bewusst noch weiter die Polizei schwächen, gerade in einer Stadt, die am stärksten unter dem Verbrechen zu leiden hat?
Ja, das ist genau diese ideologische Politik, wenn man den Straftätern offenkundig mehr zugewandt ist als der eigenen Sicherheitsbehörde. Das ist nicht nur ein Berliner Problem, sondern wir erleben es jetzt gerade auch im Bund. Wir haben einen Polizeibeauftragten installiert, wo wir Verfassungsbeschwerde eingelegt haben, weil wir ganz, ganz felsenfest davon überzeugt sind, dass das verfassungswidrig ist, was da gerade passiert. Wir haben ein Bundesmeldeschutzgesetz, wir haben ein Antidiskriminierungsgesetz und all das führt natürlich dazu, dass diese ideologisch etablierte Politik immer nur ein Ziel verfolgt. Und das ist maximale Anschuldigung und ein maximales Machtinstrument gegenüber staatlich orientierten Apparaten, soll also heißen klassisch gegen die Exekutivbehörde, ohne jegliche Sachgrundlage. Auch das Thema Racial Profiling, auch das wird völlig aus dem Kontext gerissen. Irgendwelche Studien werden in Auftrag gegeben, die völlig absurd sind. Irgendwelche Professoren gehen in die Öffentlichkeit mit irgendwelchen Studienergebnissen, wo anonym im Internet 1.000 Menschen befragt worden sind oder 3.000 Menschen befragt worden sind, anonym. Das ist völlig absurd, was hier mittlerweile passiert. Und man muss auch mal ganz deutlich festhalten, und ich finde, das ist genau der springende Punkt. Politik erklärt im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, warum wir keine sogenannte Beweislastumkehr einführen. Soll also heißen, wenn wir zu einem Menschen hinfahren und die Wohnung durchsuchen, der Sozialleistungen bezieht und vor der Tür steht der AMG und in der Wohnung ist ein Sachwert, von dem ich nur träumen kann, dann muss nicht er uns nachweisen, wie er denn bitte aus Mitteln der Sozialhilfe diese Möglichkeiten bekommen hat, sich dieses Auto zu kaufen und dieses Möbiliar zu kaufen, sondern wir müssen ihm nachweisen, dass das aus illegalen Geschäften passiert. Und können wir das nicht nachweisen, kriegt er die Sachwerte wieder zurück. Das gilt aber bei der Polizei nicht. Sie haben es ja gerade angesprochen. Wir haben klare Lageerkenntnisse, wir haben polizeiliche Erfahrungen, wir haben Zahlen, Daten, Fakten. Interessiert alles gar nicht. Wir müssen erstmal beweisen, dass das nicht rassistisch motiviert passiert ist. Und das ist völlig absurd. Das hemmt den Rechtsstaat. Das hemmt die ureigenste Aufgabe der Polizei, die sogenannte Prävention, also die Verhinderung von Straftaten. Und vor allem macht es eins deutlich, eine linksideologische Politik hat nichts, aber auch gar nichts mit Sicherheit zu tun. Ganz im Gegenteil, sie gefährdet die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Und genau diese Politik, die braucht jetzt eine Kehrtwende. Und ich erwarte von jeder Landesregierung und auch von der Bundesregierung, dass sie diese Kehrtwende hinlegt. Das geht nach hinten los. Wir sehen es ja gerade auch in der gesellschaftlichen Entwicklung. Linksideologische Politik macht die Sicherheit kaputt. Punkt, Ende, aus.
Und nicht nur die Sicherheit, es ist die Energiesicherheit, es ist die innere Sicherheit. Wir könnten gerade so weiterzählen. Ich weiß nicht, wann ein anderes Land, das könnte in die Geschichte eingehen, innerhalb Europas, sich von so einem hohen Stand, von der Wirtschaftsmacht schlechthin, in so einer Rekordzeit nach unten gewirtschaftet hat, dass die ganze Welt auf uns aktuell gerade mit aufgerissenen Mäulern auf uns schaut und sich teilweise auch angewidert wegdreht, weil sie sagen, die haben kollektiv, das ist eine Fehleinschätzung, es ist nicht kollektiv, denn hier sitzen ja zwei, die sich dem nicht anschließen, aber die den Eindruck haben, als hätten wir den Verstand verloren. Ja. Meine vorletzte Frage an Sie. Einigen Wochen vor den letzten Landtagswahlen, die wir jetzt erst hatten, wurden etwas mehr als 2 Dutzend Intensivtäter medienwirksam nach Afghanistan abgeschoben und dabei aber auch nicht ohne ein ordentliches Handgeld zu bekommen, und zwar in Höhe von mehreren Jahresgehältern in Afghanistan. Gleichzeitig wurde der Grenzschutz verstärkt und jetzt könnte man den Eindruck haben, ja, jetzt haben sie sich entschieden, jetzt wird endlich was gemacht. Da gibt es ja aber schon wiederum Personen, die sagen, das bringt gar nichts, durch den Grenzschutz, die Art und Weise, wie wir das jetzt gerade machen. Wie sehen Sie das denn? Ist das eine Nebelkerze gewesen oder ist das wirklich eine echte ein echter Paradigmenwechsel, den wir jetzt gerade in der Politik sehen, dass man wirklich etwas machen möchte?
Ich möchte zwei Sachen trennen, einmal Grenzkontrolle und Abschiebeoffensive. Das Thema mit den Afghanen, mit den 28, war für mich ein politisches Showlaufen, weil bisher wurde noch kein weiterer Afghane abgeschoben. Und für mich ist auch ganz klar, ob es Syrer sind, ob es Afghanen sind oder andere Subsidiärschutzbedürftige, wer hier Leib und Leben bedroht, wer hier Leib und Leben zerstört, wer hier sexuelle Straftaten begeht oder Intensivstraftäter ist, sich radikalisiert oder Islamist ist, der gehört abgeschoben. Scheißegal wohin, um das mal auf gut Deutsch zu sagen, der hat in der Bundesrepublik Deutschland einfach nichts verloren. Ganz einfach. Und dann Grenzkontrollen. Grenzkontrollen sind hocheffizient. Wir haben die ersten Zahlen, eine grandiose Möglichkeit, auch eine gesamteuropäische Lösung zu installieren. Wir sehen es gerade, wie sich unsere Anrainerstaaten orientieren. Und vor allem haben wir auch den eindrucksvollen Beleg, dass Schengen nicht funktioniert. Letztes Jahr sind über 100.000 Menschen quer durch die Europäische Union gereist, ohne registriert worden zu sein. Das ist eine Politik des Durchwinkens, alle nach Deutschland. Und deswegen sind Grenzkontrollen schon wichtig. Aber lassen Sie mich einen ganz wichtigen Punkt sagen. Wir haben natürlich auch nationale Maßnahmen, die wir verändern müssen, das Aufenthaltsgesetz und. Das ist eine Riesenpalette. Das möchte ich jetzt auf Gründen der Zeit nicht weiter vertiefen. Aber eins möchte ich mal sehr deutlich machen. Wir hätten die Möglichkeit jetzt, weil nationales Recht gilt, alle Menschen, die an einer deutschen Binnengrenze festgestellt werden und einen Asylantrag stellen, zurückzuweisen, weil dieser offenkundig unzulässig ist. Artikel 16a unseres Grundgesetzes und das Asylgesetz sprechen hier eine klare Sprache. Es kann keinen legitimen Asylantrag geben von einer Person, die über einen sicheren Drittstaat quer durch die Europäische Union an einer deutschen Binnengrenze einen Antrag stellt. Und würden wir das erweitern, hätte die Politik endlich mal die Muße und die Kraft und Willen vor allem, das umzusetzen. Dann hätten wir die Probleme tatsächlich abgeräumt. Und dann haben wir natürlich noch den Faktor der Sozialleistung. Wenn wir da auf das sogenannte Bett-Brot-Seife-Urteil berücksichtigen und die ganzen finanziellen Anreize wegnehmen und trotzdem verfassungsrechtlich fundiert arbeiten, dann haben wir bald eine Migrationsbewegung aus Deutschland hinaus. Soll also heißen, und da haben Sie völlig recht, wenn ich hier binnen einen Monat eine Vielzahl von Jahresgehältern in meinem Heimatland bekomme, dann habe ich hier den perfekten Anreiz. Das ist ein Riesenthema und ich möchte einen Strich drunter machen. Wir brauchen stringente, konsequente nationale Maßnahmen, weil im europäischen Kontext funktioniert es einfach nicht. Und Deutschland ist am Limit in der gesamten Infrastruktur und auch im Bereich jeglicher Kriminalitätsstatistiken.
Sehr, sehr deutliche und offene Worte von Herrn Manuel Ostermann. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, gerade auch Menschen wie Sie, die nicht um den heißen Brei herumreden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das eher erwartet, dass man versucht, da sich wieder drum herum zu winden. Das haben Sie überhaupt nicht getan. Solche Leute braucht das Land. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Ostermann.
Ich danke ganz herzlich. Hat Spaß gemacht. Danke.
Danke gleichfalls.